Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Ja, wenn Sie am Wochenende in Wien unterwegs waren, dann haben Sie die Swifties sicher nicht übersehen, denn nachdem die drei geplanten Taylor Swift-Konzerte wegen Terrorgefahr abgesagt wurden, haben sich die Fans von Taylor Swift an verschiedenen Orten in Wien versammelt, um gemeinsam ihre Lieder zu singen und Freundschaftsarmbänder zu tauschen. Wir wollen heute darüber sprechen, was letztendlich zur Absage geführt hat, nämlich über den vereitelten Terroranschlag. Dafür bei mir im Podcast-Studio sind meine KollegInnen aus der Innenpolitik, Daniela Brescakowitsch.
Hallo.
Und Gernot Bauer.
Hallo.
Mein Name ist Lena Leibezeder, ich bin aus der Online-Redaktion. Angefangen hat ja alles mit der Meldung über Hausdurchsuchungen in Ternitz in Niederösterreich am Mittwoch letzte Woche. Da wussten wir ja noch gar nicht, dass das zur Absage der Konzerte führen wird. In den Morgenstunden wurde da der 19-jährige Behran A. festgenommen. Dann wurde den ganzen Tag über sein Haus, er wohnt dort mit seinen Eltern, durchsucht. Am Abend stand fest, Behran A. soll Anschläge im Großraum Wien geplant haben. Dabei soll sein Fokus auf den Taylor Swift-Konzerten gelegen haben. Dani, was haben denn die ErmittlerInnen da bei Behran A. alles gefunden?
Die Polizei hat sich ja stundenlang wirklich zurückgehalten und da ist wirklich gar keine Information nach außen gedrungen. Und bis dann wirklich die ersten Meldungen gekommen sind, das war dann auch wirklich sehr erschreckend. Also gefunden hat man Macheten, diverse Messer, Flüssigsprengstoff, Zündvorrichtungen, auch ein Folgetonhorn, Blaulicht und 21.000 Euro Falschgeld. Also die Chemikalien für die Bombe soll Behran A. von seinem ehemaligen Arbeitgeber gestohlen haben und die Bombe soll auch, also der Sprengstoff soll auch funktionsfähig gewesen sein. Also es war wirklich eine unmittelbare Gefahr da.
Es wurde natürlich auch der Computer durchsucht und festgestellt. Und dort fanden die Ermittler tatsächlich ja auch Anleitungen zum Bombenbauen. Also diese Gefahr war wirklich virulent.
Dani, du warst ja dann auch in Ternitz unterwegs. Was war denn dort dein Eindruck?
Im Ort direkt war es natürlich schon spürbar, die Leute waren aufgeregt, es ist was passiert, jeder wusste Bescheid und besonders unter den Jugendlichen hat es sehr schnell die Runde gemacht, wer da verhaftet worden ist. Obwohl Behran A. eigentlich mehr zurückgezogen gelebt hat und isoliert eigentlich war, wussten eigentlich alle sofort Bescheid, okay, es kann nur er gewesen sein.
Du sagst, er war sehr zurückgezogen. Was hast du denn noch über ihn herausgefunden?
Also ich habe mit ehemaligen SchulkollegInnen gesprochen, darunter eben zwei junge Frauen, die mit Behran in die Handelsschule in Neukirchen gegangen sind. Also das ist eine Nebengemeinde von Ternitz, die ist circa 4 Kilometer von Ternitz entfernt. Und dort hat Behran A. eben die erste HBS besucht und die beiden jungen Frauen haben eben erzählt, wie er sich ihnen gegenüber verhalten hat. Also darunter war eben eine, die arbeitet in einem Feinkostbetrieb in Ternitz und die ist in eine Auseinandersetzung mit Behran A. geraten. Also die hat wirklich davon erzählt, dass er sie im Zuge einer Auseinandersetzung an den Hals gepackt hat und gegen die Wand gedrückt hat. Er hat andere Mädchen begrapscht, belästigt und ist halt wirklich immer wieder negativ aufgefallen. Er ist dann auch, musste die Hasch wiederholen. Und mit den Jahren hat er sich immer wieder, wie gesagt, isoliert. Er hat sich auch optisch sehr, sehr stark verändert. Also das Bild, das man vom Innenministerium jetzt kennt, zeigt ihn ja mit diesem Salafistenbart. Und ja, also sein Äußerliches war nicht mehr das, was er, also wie er eben vor Jahren noch als Jugendlicher ausgesehen hat.
Die Absurdität ist ja oft, oder das Frappierende, dass manche Bilder, die man sieht, alte Bilder im Internet von solchen mutmaßlichen Attentätern, so völlig divergieren zu diesen wirklich desaströsen Plänen, die sie haben. Also manche Bilder gibt es, die wir im Netz gefunden haben von ihm, ein schmächtiges Burli, ja, wo man nie glaubt, dass der fähig ist, einer Fliege etwas zuleide zu tun. Dann sehen wir andere Bilder, das, was Daniela angesprochen hat, auf einmal ein Muskelprotz. Ne? Und sie nehmen dann auch Anabolika oder irgendwelche Steroide, besorgen sich Lebensmittel, Ergänzer, wo sie auf einmal sich aufpumpen. Und eins, was mich ein bisschen frappiert, das hat auch zu tun, zum Beispiel war auch so bei dem Attentäter vom November 2020, dass das irgendwie wirklich nicht runde Persönlichkeiten sind. Also wir wissen auch von Behrend, der hat, glaube ich, keine Lehre abgeschlossen, der war orientierungslos, der hat in einem Betrieb, wo auch sein Vater eine Zeit lang gearbeitet, da hat er dann auch wieder gekündigt. Also das sind junge Männer, die tatsächlich kein Leben haben. Also er hatte keine Freundin, darum näherte er sich anderen Mädchen offenbar eher unsittlich. Also irgendwo wirkt er, entschuldige mich gleich für diese Formulierung, wie ein Würstel. Ne? Aber offenbar geht gerade von so orientierungslosen jungen Männern, die kein richtiges Leben haben, dann so eine unmittelbare Gefahr aus, weil sie sich vielleicht in der Religion wiederfinden. Ne? Und da vielleicht zum ersten Mal jemand, der sie versteht. Ja? Das ist natürlich, muss man jetzt mit Vorsicht genießen, was ich sage, ich bin natürlich kein Experte. Das ist natürlich ein bisschen Küchenpsychologie.
Genau, man hat halt so ein Gefühl, dass er eine Art Verlierer in der Gesellschaft ist, der sich dann an der Gesellschaft deswegen rächen möchte. Also wir haben halt auch herausgefunden, dass er fürs Bundesheer untauglich war, sowohl körperlich als auch psychisch.
Berana ist ja nicht der Einzige, der im Zusammenhang mit Anschlagsplänen auf das Taylor Swift-Konzert festgenommen wurde. Da gibt es ja noch weitere Verdächtige. Wie viele gibt es denn da?
Mittlerweile sind es 2 Verdächtige, die festgenommen wurden und einer, der als Zeuge einvernommen wurde. Also einer war eben der 17-jährige Luca K., der ein Freund von Behrend war und unmittelbar im Stadion als Gerüst- und Bühnenbauer tätig war in einem Facility-Unternehmen. Er war ebenso wie Behrend, hat sich radikalisiert, hat Moscheen in Wien besucht, und war eben unmittelbar am Plan mit Behrend A beteiligt. Und der zweite war ein 15-Jähriger, der eben als Zeuge einvernommen wurde und eben alle Pläne auch gegenüber den Ermittlern bestätigt hat. Und dann im Zuge dieser 3 Personen ist dann auch ein 18-jähriger irakischer Staatsbürger als letztes eben festgenommen worden, der auch einen Treueschwur wie Behrend A an den IS-Anführer im Internet hochgeladen hat und auch momentan sich in U-Haft befindet.
Behrend A hat ja dann zunächst ein Geständnis abgelegt, das hat er aber am Wochenende überraschend wieder zurückgezogen. Was ist denn da los?
Genau, also er war eben zuerst geständig und dann hat er irgendwie behauptet, ja, er hat das nur deswegen gemacht, um unter Anführungszeichen cool zu sein. Also das wirklich komplett wieder zurückgezogen. Wird vermutlich auch taktische Gründe haben, strafmildernde Gründe wahrscheinlich aus seiner Perspektive haben. Inwieweit ihm das helfen wird, wird sich zeigen.
Ich glaube, entscheidend war da auch, dass er sich dann länger mit seiner Anwältin, die er mittlerweile hatte, beraten hat. Und die Anwältin fährt eigentlich taktisch genau die Strategie, die wir vorher besprochen haben. Sie stellt ihn da wörtlich als eine unreife Persönlichkeit. Sie sagt, dass dieser 19-Jährige eigentlich noch ein Kind ist, der niemandem etwas zuleide tun kann, dass er nur unter Anführungszeichen spielen wollte, dass ihm halt langweilig war und er experimentiert hat. Das ist natürlich schon eine gewisse Diskrepanz, weil seine Pläne, die er zuerst gestanden hat, die sind schon monströs. Ja, und man muss unterscheiden, es gab ja auch Ermittlungen bzw. Festnahmen im Zusammenhang mit geplanten Attentaten, angeblichen Attentaten auf die Pride auch und auch auf den Wiener Stephansdom. Da wurde aber nicht so umfangreich Material sichergestellt wie jetzt bei Behrend A. Also wenn dieser junge Mann spielen wollte oder nur experimentieren wollte, der hatte Flüssigsprengstoff daheim, der hatte im Kühlschrank verstaut wirkliche Zündvorrichtungen, der hatte konkrete Pläne. Also so verspielt wirkt das Ganze eher nicht, sondern es schaut aus wirklich nach einem monströsen Plan.
Gernot, woher kam denn eigentlich die Information über diese Anschlagspläne von Behrend A?
Das ganze Wochenende wurde da sehr viel recherchiert von uns und auch von Kollegen in anderen Medien, wie denn jetzt genau der Zeitablauf war. Was nicht stimmt, was zum Beispiel die FPÖ behauptet, dass unsere Behörden, sowohl die militärischen Dienste als auch die DSN, also der Verfassungsschutz, der österreichische, schon vor 14 Tagen gewusst hätten, Namen oder konkrete Identitäten oder auch nur halb konkret, wer denn da was genau plant. Was stimmt ist, ungefähr vor 10 Tagen gingen so erste Warnungen ein. Und woher? Die kamen höchstwahrscheinlich oder die kamen aus den Vereinigten Staaten. Die Amerikaner, wir wissen das, verfügen über die besten Abhörspezialisten der Welt. Es gibt einen eigenen Nachrichtendienst, die National Security Agency, die NSA. Das ist der größte Nachrichtendienst sogar der Vereinigten Staaten und die sind spezialisiert, die Kommunikation auf der ganzen Welt abzuhören. Und auch zur ganzen Welt gehört auch das kleine Österreich, gehört auch Ternitz in Niederösterreich. Jetzt war es natürlich nicht so, dass die angezapft haben den Computer des BRNA, sondern BRNA hatte seinen Treueschwur hochgeladen im Internet, dazu auch noch kommuniziert über Messenger-Dienste. Und da hat es Blink gemacht irgendwann in den NSA und die wurden aufmerksam, die Behörden in den USA, und haben die Information dann weitergegeben an das Heeresnachrichtenamt in Österreich. Warum? Die NSA ist ein militärischer Dienst und das HNA ist ein militärischer Dienst. Das HNA hat dann begonnen, erste Aufklärungen zu machen und hat dann die DSN, also den zivilen österreichischen Verfassungsschutz, informiert. Man muss sagen, auch gleichzeitig ging beim DSN auch schon Meldungen von anderen ausländischen Diensten ein. Also Informationen aus den USA an das österreichische Bundesheer, Informationen aus anderen Ländern, wahrscheinlich auch aus Deutschland, aber auch vom FBI an unseren zivilen Nachrichtendienst. Und die DSN hat das Ganze dann verknüpft und hat begonnen auch, hat die Identität dann festgestellt und, das ist wahrscheinlich die große Leistung, hat ermittelt, dass es nicht nur um eine Person sich handelt, nämlich BRNA, sondern dass da schon ein Netzwerk dahinter steckt.
Jetzt spielt in 2 Wochen circa die Band Coldplay in Wien im Ernst-Happel-Stadion und das gleich 4-mal. Es werden mehr als 240.000 Fans bei den Konzerten erwartet. Wie sicher sind denn diese KonzertbesucherInnen jetzt?
Also ich traue mich sagen, die sind sicher. Da muss man vielleicht wieder zurückgehen zu den Taylor Swift-Konzerten. Nach allem, was wir wissen, wollten eigentlich die österreichischen Polizeibehörden diese Konzerte gar nicht absagen, sondern waren sich sicher, mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen können wir dafür sorgen, dass diese 3 Konzerte, die geplant waren, sicher ablaufen. Das hat die Polizei auch mehr oder weniger deutlich, zum Beispiel der Wiener Polizeipräsident, erklärt. Warum wurden sie trotzdem abgesagt? Das soll gewesen sein, in erster Linie eine Entscheidung des Managements von Taylor Swift bzw. von den amerikanischen Veranstaltern in Absprache dann mit den österreichischen Veranstalter Barracuda. Entscheidend soll gewesen sein, dass ja dieser eine 17-jährige Luca K. Im Stadion sich aufgehalten hat, eben beim Aufbau der Gerüste und natürlich das, was etwas anderes ist, als wenn jemand draußen ist. Dennoch, Coldplay-Konzerte sollen stattfinden, auch alle anderen großen Veranstaltungen in und um Wien und auch in den Bundesländern. Sind jetzt die mutmaßlichen Attentäter, sind jetzt einmal gefasst. Diese Zelle, dieses kleine Netzwerk ist ausgehoben. Also ich glaube, jeder, der zum Coldplay-Konzert gehen will, kann das auch tun. Und es werden sicher die Sicherheitsmaßnahmen wirklich verschärft sein. Und von vielen Sicherheitsmaßnahmen wird man gar nichts mitbekommen.
Die Coldplay-Fans, die dürfen sich also freuen. Sprechen wir vielleicht noch kurz darüber, was das Ganze jetzt innenpolitisch auch für Österreich bedeutet. Wir stecken mitten im Wahlkampf. Natürlich wird das auch verwertet. Die ÖVP fordert jetzt zum Beispiel erneut mehr Befugnisse zur Überwachung von Messenger-Diensten. Das kennen wir ja bereits, aber Gernot, vielleicht kannst du uns noch einmal kurz erklären, was die ÖVP denn hier genau will.
Naja, die ÖVP hat schon einen Punkt, weil man kann sagen, was ist erlaubt? Es ist erlaubt, bei BRNA, man hätte sofort sein Handy zum Beispiel belauschen dürfen. Man hätte einen Lauschangriff auf ihn starten können, sein Telefon überwachen. Allerdings, die Kommunikation läuft nicht mehr über Telefon ab, sondern über Messenger-Dienste. Und diese Messenger-Dienste dürfen unsere Behörden eben nicht überwachen. Dass das ein Problem ist, leuchtet jedem ein. Es gab schon vor einigen Jahren den Versuch von ÖVP und FPÖ, hier einen sogenannten Bundestrojaner zu ermöglichen. Das ist eine Spionage-Software, die man einspielen kann auf Computer, wo man dann überwachen kann, auch die Online-Kommunikation. Das hat der VfGH aufgehoben. Aber warum? Der Verfassungsgerichtshof war der Meinung, dass die damalige Regelung viel zu weit geht. Jetzt liegt ein Vorschlag des Innenministeriums vor seit April, der das wesentlich enger greift. Nämlich, dass so eine Spionagesoftware nur installiert oder nur zum Einsatz kommen darf, wenn es wirklich um die Abwehr von unmittelbaren Großverbrechen geht. Also auch die Strafrechtsprofessorin Ingeborg Zerbes, die auch gleichzeitig die Vorsitzende der Geheimdienstkontrollkommission ist, sagt, dass es eine verfassungskonforme Möglichkeit gibt, Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Signal, Telegram so zu überwachen, dass es mit den Menschenrechten in Einklang zu kommen ist. Die ÖVP hat einen Vorschlag vorgelegt, relativ spät, eigentlich jetzt im April, da wäre mehr Zeit gewesen. Also die Skepsis bei Grünen, beim Koalitionspartner oder auch bei anderen Parteien ist berechtigt. Allerdings glaube ich an der Grundidee, dass man diese Messenger-Dienste überwachen muss, da sind sich alle Parteien einig.
Das heißt also, wenn jetzt die ÖVP dem Koalitionspartner, nämlich der grünen Justizministerin Alma Sadic, Blockadehaltung vorwirft, stimmt das nicht ganz?
Man muss schon sagen, auch das Justizministerium hätte von sich aus vielleicht ein bisschen aktiver werden können in den vergangenen Monaten. Also wie immer, da gehören schon zwei dazu. Also natürlich weiß man, dass die Grünen sehr avers sind bei mehr Kompetenzen für die Staatsschützer und die ÖVP mehr an Law and Order glaubt und da eher weitergeht. Also eigentlich bei so einem wichtigen Thema hätte man sich erwarten können, dass beide Parteien da früher zueinander finden und nicht jetzt erst wieder anlassbezogen über dieses Thema zu reden beginnen.
Gut, wir bleiben auf jeden Fall dran an dem Thema. Danke euch beiden für den Besuch im Studio.
Dankeschön.
Dankeschön.
Mehr zum Thema lesen Sie schon jetzt in der aktuellen Profilausgabe und natürlich auf profil.at. Wir hören uns an dieser Stelle nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter, hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.